Bevor es mit dieser Folge losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung von Utel. Wie ihr als treue Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts wisst, steht ganz offen gesagt für Transparenz. Transparenz, Fairness und Ehrlichkeit sind auch für unseren Werbepartner Utel sehr wichtig. Utel bietet Cloud-Telefonie und Rufnummern für Unternehmen und lebt das Wort Fairness wirklich. Utel will nämlich ihre Kundinnen und Kunden durch Service binden und nicht durch Verträge, also sozusagen der Good Guy unter den Kommunikationsdienstleistern. Weitere Infos findet ihr im Internet. Ihr müsst bei der Suche nur den Namen richtig schreiben. Y, zweimal U, hartes T, dann E und L. Utel eben. Und warum zwei U im Namen? Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil Utel beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
Alle diese pointierten Kunstformen, Kabarett, Satire und so weiter, eignen sich halt sehr, sehr gut, um neue, ungewöhnliche Blickwinkel irgendwie in den Diskurs einzubringen oder neue Perspektiven, Argumente zu stärken, Argumente zu entkräften, durch Übertreibung ins Absurde. Und ich würde jetzt nicht die Rolle der Satire zu sehr aufblasen, aber ich glaube eben insbesondere im Diskurs kann Satire eine wichtige Rolle spielen.
Herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt. Mein Name ist Saskia Jung-Nikolgossi und ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid, und besonders freue ich mich heute über meinen Gast, das ist nämlich Fritz Jergic. Fritz Jergic ist der Gründer des Satireportals Die Tagespresse und beschäftigt sich als solcher viel mit der politischen Lage Österreichs, um sie dann mal mehr, mal weniger aufs Korn zu nehmen. Ich rede heute mit ihm darüber, welche Grenzen es für Satire gibt, wie kam es überhaupt zur Gründung der Tagespresse und gibt es so etwas wie Dauergäste auf der Seite? Lieber Fritz, hallo, schön, dass du heute zu Gast bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Wir beginnen unseren Podcast immer mit der Transparenzpassage, also woher wir einander kennen. Wir kennen einander so, wie man einander halt kennt, wenn man sich in Österreich für Politik interessiert und damit beschäftigt, würde ich mal sagen. Deswegen sind wir auch per Du. Und die zweite Frage ist, ob du aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig bist.
Nein, bin ich nicht.
Gut. Fritz, wie geht's dir eigentlich?
Ja, gut. Ereignisreiche Woche, weil letzte Woche, diese Woche ist eine Spur ruhiger. Und geht mir gut. Und dir?
Mir geht's auch gut. Ich freue mich auf das Gespräch. Ich dachte, ich beginne den Podcast so, weil wenn ich mir denke, dass man in diesem Land politische Satire macht, dann schlaft man entweder sehr gut oder man schlaft gar nicht.
Ich schlafe eigentlich gut. Im Großen und Ganzen schlafe ich gut. Wobei die letzten Wochen ein bisschen ruhiger waren als sonst. Aber wir freuen uns schon auf den Wahlkampf, auf die EU-Wahl, auf die Nationalratswahl. Das wird sicher interessant.
Ja, da wartet eine Menge auf euch, hm?
Ja, viel Arbeit, aber soll nichts Schlimmeres passieren.
Also lustig, wenn man Satire macht oder politische Satire, ist das ja für die, die es lesen, oft ein Vergnügen, aber für die, die es machen und das vergisst man manchmal, ist es ja Arbeit.
Ja, ich glaube, Besucher werden überrascht, wie wenig bei uns im Büro tatsächlich gelacht wird. Also es ist schon so eine professionelle Distanz, die man zu seinen eigenen Inhalten ein bisschen aufbaut. Aber es ist trotzdem ein schöner Job. Es ist ein schöner Job, weil es ist ein kreativer Job. Man kann sich mit Politik beschäftigen. Und man bekommt natürlich auch viel, viel Positives zurück. Und deswegen macht es auf jeden Fall viel Spaß. Und in Österreich gibt es durchaus auch einiges zu tun. Also da wird dann nicht langweilig.
Das ist schon lustig, weil ich habe mir das schon so vorgestellt, dass man vielleicht nicht, dass man sich auf den Schenkel klopft, wenn man eine gute Pointe gefunden hat, aber schon, dass man über sich lacht. Ist das nicht so?
Also ich sehe zumindest oft nicht, was die Reaktion der anderen ist. Bei uns ist sehr viel online und so 2-3 Mal die Woche sehen wir uns dann im Büro. Sind aber dann auch nicht alle da. Also ich für meinen Teil, ich lache jetzt nicht so viel allein vom Laptop, sondern es sind so mehrere Kriterien, nach denen wir eigentlich eine Idee beurteilen. Das ist natürlich die Lustigkeit, das ist die Relevanz. Ich finde, Relevanz ist ein ganz wichtiges Thema, nicht nur für uns, sondern für alle Medien. Und zentral ist für uns die Botschaft. Was sagt der Witz aus? Wen treffen wir damit? Und ist es gerechtfertigt? Ist das eine zu banale Aussage oder ist das wirklich etwas, was wir als Tagespresse in die Welt hinausschießen wollen? Und nach diesen Kriterien urteilen wir, also es geht nicht nur um die Lustigkeit. Ich finde, wenn man sich nur auf die Lustigkeit konzentriert, nur auf Applaus, dann rutscht man ein bisschen in die Banalität ab und dadurch wird man austauschbar. Und ich finde, das ist so der Fehler, den viele Clickbait-Medien machen. Die berichten halt nur noch über so Matratzen in U-Bahnen oder sowas.
Ja, ich verstehe. Was verstehst du unter Relevanz?
Ich denke so viel drüber nach und es ist gar nicht so einfach, eine kurze Antwort zu geben. Für mich ist Relevanz, für mich bedeutet Relevanz, dass das Thema uns in irgendeiner Weise berührt, beschäftigt und auch einen Einfluss auf den weiteren Verlauf der Dinge hat. Und ich finde, als Medium ist es eben wichtig, dass du dich auf Inhalte konzentrierst, die für dein Publikum eben genau diese Parameter erfüllen. Insbesondere wenn man sich jetzt über Abos finanziert, ist es, finde ich, ganz wichtig, dass du irgendwas bringst, was halt für deine Leser, wo die Leser wirklich dann der Meinung sind, dafür lohnt es sich, jetzt die Zeit zu investieren. Weil es ist ein Thema, das mich berührt, das mich beschäftigt, wo ich Input selber will, wo ich eine Meinung habe und das irgendwie auch den weiteren Lauf der Dinge noch beeinflussen könnte.
Ja, das heißt, ich meine, inwieweit ist es dir dann wichtig oder ist es auch der Tagespresse wichtig, sowohl, dass es informativ ist, als auch humorvoll?
Es muss eigentlich beides sein. Natürlich bringen wir sicher auch Sachen, die jetzt mal eher mehr auf der Seite Unterhaltung sind. Andere Sachen, die wir bringen, sind vielleicht gar nicht lustig, sondern enthalten nur vielleicht ein Statement, ein provokantes Statement oder ein informatives Statement, das einen neuen Blickwinkel irgendwie liefert. Also ich glaube, wir sind so ein Hybrid, glaube ich, aus Journalismus und Unterhaltung. Und dementsprechend ist für uns sowohl der Informationsgehalt als auch die Lustigkeit wichtig.
Aktuell gab es bei euch gerade, also aktuell habt ihr euch gerade mit der Gratiszeitung Heute verglichen. Man könnte das als Schelmenstück bezeichnen, glaube ich, was da passiert ist. Wie läuft das denn so ab, so ein Vergleich? Ruft da Eva dich hinter dir an und sagt, Fritz, okay,
Das hat sich wirklich so ergeben, diese ganze Geschichte, das war überhaupt nicht geplant. Wir haben halt also die Eva Dichern hat ja mit ihrer mehrteiligen Kolumne in der Heute-Zeitung begonnen und wir haben dann das natürlich aufgegriffen, weil Mediensatire ist für uns auch ein Steckenpferd. Und ja, 2 Stunden später kam halt dann dieser Anwaltsbrief rein, weil wir eben bei der Fotonutzung übersehen haben, dass die Nutzung nur im Kontext einer ganz bestimmten Presseaussendung erlaubt ist. Und dementsprechend auch klar, gut, so müssen wir jetzt zahlen. Und wir haben aber dann auch zufällig entdeckt, dass die Heute eben auch ein bisschen nachlässig war und eben in der Vergangenheit Screenshots von uns verwendet hat, wo unsere Grafiken drauf sind, die wir selber angefertigt haben. Ja, und dann haben wir halt zurückgemahnt und haben auch das Doppelte verlangt wie sie. Also sie wollten von uns 1.000 Euro und 1.700 Euro Kostenersatz für den Anwalt. Und wir wollten halt 2.000 Euro. Nicht für uns, wir hätten es gespendet an die Gruft. Und ja, 2 Stunden später kam halt dann der Anruf von der Heute. Es war nicht die Eva Dichernd, sondern jemand aus der Geschäftsführung. Ja, und dann hat man halt geredet und sich darauf verständigt, dass jetzt eine Eskalation nicht beabsichtigt war und dass es doch besser wäre, wenn wir das irgendwie aus der Welt schaffen. Und wir haben uns dann darauf geeinigt, dass einfach jeder von uns 1.000 Euro an die Gruft spendet und damit ist das erledigt. Und So ist das abgelaufen.
Wie ist denn da der Tonfall? Ich meine, ist das dann, redet man da nett miteinander?
Ja, das war ein professionelles Gespräch, würde ich sagen. So professionell es halt sein kann. Aber ja, also mein ganz subjektiver Eindruck, nicht von dem, was gesagt wurde, sondern nur von dem, wie das Ganze abgelaufen ist, war dann doch eher, dass das irgendwie, glaube ich, auch das Medium selbst ein bisschen am falschen Fuß erwischt wurde. Von dieser, ja, nennen wir es von diesem publizistischen Amoklauf. Und das, also ich glaube, denen war das ein bisschen, die haben sich alle ein bisschen unwohl gefühlt und die wollten einfach nicht mehr weiter Staub aufwirbeln. Das war mein Eindruck. Wie gesagt, nicht, dass sie mir irgendwas diesbezüglich gesagt hätten. Aber das war so mein Eindruck.
Bist du oft angeschrien?
Nein, gar nicht. Also wir bekommen generell jetzt von den Leuten, über die wir schreiben, bekommen wir selten eine Rückmeldung. Mhm. Und wenn man das jetzt ganz nüchtern aus einer PR-technischen Sicht betrachtet, ist das fast der beste Umgang mit Satire. Ich finde, das, was zum Beispiel Eva Dichand gemacht hat, die hat wahrscheinlich den Artikel gelesen und hat das ihrem Anwalt geschickt, könnte ich mir vorstellen, und gesagt, findet's irgendwas, aber findet's was. Und das finde ich dann eher, hat für sie natürlich auch unvorteilhaft geendet.
Ist eher kontraproduktiv, ne?
Genau. Schon bevor wir zurückgemahnt haben, ist es uns dadurch gelungen, viel mehr Aufmerksamkeit auf den Text zu lenken. Streisand-Effekt natürlich. Wir haben ja dann auch das Foto im Artikel geändert auf Barbara Streisand. Und ich glaube, also die meisten Politikerinnen und Politiker, über die wir schreiben, die ignorieren es einfach. Und wäre ich deren Pressesprecher, würde ich denen das auch empfehlen, weil entweder dir fällt ein super Witz ein, wie du darauf antworten kannst, oder du lässt es einfach über dich ergehen. Ich finde, Satire gehört halt zum demokratiepolitischen Austausch dazu. Hat sie einen Platz und wie man dann damit umgeht, muss jeder für sich entscheiden.
Du hast die Tagespresse 2013 gegründet. Warum?
Weil ich andere satirische Formate sehr gut fand und weil ich das Gefühl gehabt habe, dass das in Österreich fehlt. Und ich mir dann irgendwann gedacht habe, hey, wenn das niemand macht, dann mach's doch du. Und sowas geht ja total easy peasy heute, einen Blog einrichten, kostet nicht viel. Und so hat es begonnen. Also die Idee entstand wirklich so aus diesem Gefühl heraus, dass irgendwas nicht fehlt und dass irgendwas fehlt und dass man halt dann selber tätig werden muss, wenn man will, wenn man dieses Mosaik in der Medienlandschaft hinzufügen will.
Und also das heißt, am Anfang warst du alleine und hast das allein betrieben?
Das erste Jahr war ich alleine, aber ich habe schon gemerkt, dass es ganz schön schwierig ist, diesen kreativen Output und die Qualität hochzuhalten. Und ich habe dann sukzessive begonnen, hauptsächlich über das Internet talentierte Menschen zu finden und die gefragt, ob sie mitschreiben wollen.
Ich habe das Gefühl, wenn man politische Satire macht, dann muss man A hinschauen können. Das heißt, es muss einem ja auffallen, Auffälligkeiten, Ungleichheiten. Und B muss man sich aber auch trauen, dass man das anpackt. Also so, wenn man eure Beiträge liest, im Großen und Ganzen hat man nicht das Gefühl, dass ihr euch scheut, irgendwo hinzugreifen. Wie kam das bei dir?
Also ich muss auch dazu sagen, ich befinde mich in einem ständigen Lernprozess, was so unsere eigene Rolle betrifft und was so das Selbstverständnis von unserer eigenen Arbeit betrifft. Und wie ich zum Beispiel gestartet bin, da hatte ich so eine ganz eindimensionale Vorstellung. Da habe ich gar nicht wirklich viel reflektiert darüber, was Satire eigentlich macht und wie sie positioniert ist im Vergleich zu anderen Medien und relativ zu den Machthabern. Und erst so über die Jahre habe ich so irgendwie mein Verständnis darüber verfeinert. Und ich finde, ein paar Dinge in unserer Arbeit finde ich eben sehr, sehr wichtig. Und an die versuchen wir uns auch zu halten. Wir stehen natürlich dazu, dass wir selber eine politische Meinung haben. Aber was wir nicht machen, ist, dass wir dann für jemanden Partei ergreifen. Und wir greifen auch jeden Skandal auf, egal welche Parteifarbe der hat. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich finde, Satire muss immer nach oben treten und nicht nach unten. Ich finde, Satire ist per Definition ein anti-elitäres Format. Und dementsprechend ist es für uns vielleicht noch wichtiger als für andere Medien, dass wir jetzt auch nicht auf irgendwelche Feste gehen, wo wir dann mit irgendwelchen Ministern fotografiert werden. Also wir sind da schon sehr darauf bedacht, unsere Distanz zu halten. Und ja, das sind so einige Grundsätze in unserer Arbeit.
Gibt's für dich, abgesehen jetzt vom Rechtlichen, eine Grenze zwischen der humorvollen Satire und einfach schlicht beleidigenden Inhalten? Und wo ziehst du die? Ich nehme an, du meinst damit auch eben nach unten, also eher den Herrschenden oder eher den Regierenden auf die Finger schauen. Aber gibt's da so, wo du sagst, da ziehe ich eine Grenze ein?
Ich finde, und wir sind ja zum Beispiel auch manchmal vulgär, schon in der Schlagzeile. Das machen wir schon in gewissen Situationen. Ich finde, wichtig ist die Botschaft. Das ist das ganz zentrale, die ganz zentrale Frage, ob wir hinter der Botschaft stehen können und stehen wollen. Und das ist auch dann für mich so diese sogenannte Grenze der Satire ist da, wo wir nicht mehr dahinter stehen können. Und natürlich ist das auch bei jedem anders. Also das insinuiert ja schon, dass man jetzt gar keine objektive Grenze ziehen kann, wo man sagt, bis dahin und nicht weiter, sondern es ist für jede Person anders. Wir lesen ja natürlich auch Rückmeldungen, die wir bekommen, und da ist dann natürlich auch vereinzelt dabei vielleicht, das finde ich jetzt nicht gut, der Witz ist mir so hart, finde ich nicht lustig, Tagespresse. Kann mich erinnern, ein Artikel, wo wir einen Shitstorm bekommen haben und wo wir aber sagen, da stehen wir bis heute dazu. Das war im November 2020 nach dem Terroranschlag in Wien.
Ja.
Und da ich mir noch am Abend, wie das passiert ist, habe ich mir gedacht, da müssen wir was bringen dazu, weil wir sind aus Wien, wir leben in Wien, und sich von sowas zum Schweigen bringen zu lassen, da haben ja die Täter irgendwo auch gewonnen, oder? Das ist ja deren Ziel, dass sie uns so die schönen Sachen im Leben irgendwie vermiesen und den Spaß nehmen. Und da haben wir dann geschrieben, am nächsten Morgen, im Wissen, dass das einen Shitstorm auslösen wird, haben wir geschrieben, trotz Terror Wiener lassen sich Lebensfrust nicht nehmen. Und haben da sehr viel Kritik bekommen von Menschen, die der Meinung waren, dass wir uns über die Opfer lustig machen würden. Aber für uns war völlig klar, was wir damit bezwecken und aussagen wollen, nämlich an das gemeinsame Appellieren. Und darum ist es dann auch für uns in dem Moment einfacher, die Kritik auch einzustecken und zu sagen, na, für uns geht das eigentlich in Ordnung, weil wir denken, dass die Botschaft, die wir vermitteln wollen, für jeden, für die meisten ersichtlich ist, und darum stehen wir auch hinter dem Text und würden den auch heute noch bringen.
Hast du, gibt's irgendwas, wo du sagst, da bist du oder seid ihr übers Ziel hinausgeschossen?
Ja, das gibt's natürlich auch. Wie gesagt, wir sind ja, für uns ist das ja auch ein Lernprozess. Und man lernt immer wieder dazu. Und ein klassisches Beispiel, wo ich finde, das haben wir daneben gegriffen. Da haben wir mal vor vielen Jahren geschrieben, Plagiatsverdacht hat Andreas Gabalier bei seinem Sonderschulabschluss abgeschrieben. Und also noch einmal Sonderschüler auf eine Ebene mit Gabalier stellen, würde man, glaube ich, nicht mehr machen. Und da geht es halt wieder so um den Punkt, Satire sollte eigentlich nicht nach unten treten und jetzt so ein Witz auf Kosten von Kindern, denen quasi eh von der Gesellschaft die ganze Zeit vermittelt wird, dass sie jetzt irgendwie auf eine schlecht angesehene Schule gehen. Ich finde, das ist halt nicht Sinn und Zweck der Satire. Und so einen Witz würden wir zum Beispiel nicht mehr bringen. Und was mich auch geärgert hat an dem Witz, war, dass wir einfach hätten schreiben können, Baumschule. Und da wäre der Witz genauso lustig gewesen. Aber ja, auf solche Sachen passen wir eben auf, insbesondere halt, auf wessen Kosten der Witz geht.
Ja, ich verstehe schon, also, dass man eher die Grenze dort zieht, gegen wen die Beleidigung sich richtet.
Ja, genau, ja.
Welche Themen eignen sich denn besonders gut für politische Satire?
Naja, natürlich so die Fehler, die Ecken und Kanten, die deftigen Saga, die Skandale, Ermittlungen. Manchmal hadere ich eh so ein bisschen damit, dass wir immer so die negativen Seiten der Politik aufgreifen. Und ich weiß dann nicht, ob wir damit das Interesse an Politik fördern, ob wir nicht sogar ein bisschen diese diese Demokratieverdrossenheit ein bisschen befeuern? Das ist so eine Frage, die ich mich manchmal stelle. Ich denke mir halt dann auch immer so, naja, wir sind ja eigentlich nur die Messenger, die Botschafter und also wir können quasi auch nichts dafür, dass halt die Skandale passieren, die passieren, über die wir dann schreiben.
Ja, und ihr produziert ja quasi die Skandale nicht, sondern ihr greift sie halt auf. Aber du meinst im Sinn von Verstärkung?
Ja, genau. Wenn jetzt zum Beispiel etwas Positives passiert, etwas, was wir gut finden in der Politik, dann fällt es uns immer schwer, darüber zu schreiben, weil wie verarscht hat, was du eigentlich gut findest. Und das machen wir auch zum Beispiel nicht. Also wir kritisieren jetzt nicht, was wir gut finden, sondern wir greifen halt dann vielleicht einen Teilaspekt auf. Nehmen wir ein Beispiel. Autobeschlagnahme für Raser. Das ist eigentlich ein Thema, für das sind wahrscheinlich die meisten zu haben. Und das verarschen wir dann auch nicht, das kritisieren wir nicht, sondern da machen wir dann halt irgendwie einen anderen Witz draus und überlegen uns, was kann das für Folgen haben, wenn jetzt Autos für Raser beschlagnahmt werden. Und so haben wir dann ein paar Texte darüber geschrieben.
Glaubst du prinzipiell, dass Satire dazu beitragen kann, die Demokratie zu stärken und Diskussionen anzuregen?
Diskussionen anregen auf jeden Fall. Das glaube ich schon. Ich glaube, Satire ist generell, also alle diese pointierten Kunstformen, Kabarett, Satire und so weiter, eignen sich halt sehr, sehr gut, um neue, ungewöhnliche Blickwinkel irgendwie in den Diskurs einzubringen oder neue Perspektiven, Argumente zu stärken, Argumente zu entkräften, durch Übertreibung ins Absurde. Und ich würde jetzt nicht die Rolle der Satire zu sehr aufblasen, aber ich glaube eben insbesondere im Diskurs kann Satire eine wichtige Rolle spielen und der durchaus auch manchmal auf Sachen hinweisen, glaube ich schon.
Glaubst du, ist es auch hilfreich? Also ich habe schon auch das Gefühl, dass Satire, indem es sich eben mit Menschen befasst, die generell in unserer Gesellschaft auf einem Level stehen, wo sie relativ oft unantastbar sind und da ohne Scheu sie nahbarer macht, ja, glaubst du, dass das etwas hilft, dass das der Demokratie hilft?
Ich glaube, Satire steht in einem wichtigen Verhältnis zu den Machthabern. Das glaube ich auf jeden Fall. Also Satire war ja immer schon irgendwie so, ich meine, im Mittelalter gab es ja auch den Hofnarren und in der Antike gab es auch schon irgendwie Satire. Und ich glaube, dass diese Kunstform immer irgendwie einfach ein Zeichen des Volkes war an die Machthaber, zu sagen, hey, ihr seid keine Götter, ihr seid Menschen wie wir und wir ziehen euch jetzt ein bisschen wieder auf den Boden der Realität zurück und indem wir euch einfach ein bisschen verarschen, verspotten und auf eure Fehler hinweisen. Ich finde, das ist so vielleicht die zeitlose Funktion von Satire, würde ich meinen.
Ist es da leicht, in Österreich Satire zu machen, einfach weil unser Rechtsstaat so ist, wie er ist und man diese Freiheit hat? Oder ist das alles gar nicht so? Ist es extra schwierig?
Also ich finde es ja prinzipiell witzig, dass Satire über Jahre in vielen, vielen, teilweise auch sehr autokratischen Systemen immer gewisse Freiheiten genossen hat. Und ich weiß nicht, wenn man jetzt an die Biedermeier-Zeit denkt, an die Theaterstücke, das war ja auch immer alles ein bisschen satirisch, ein bisschen kritisch gegenüber den Machthabern, obwohl die Zeit eigentlich sehr autoritär war damals. Im Mittelalter dasselbe. Also wenn ein König jetzt einen Hofnarren hingerichtet hat, das war dann schon ein Zeichen von Schwäche eigentlich. Um jetzt zur Gegenwart zu kommen, wir erleben natürlich vielerorts auf diesem Planeten, dass es keine Pressefreiheit mehr gibt, keine Redefreiheit mehr gibt, sukzessive abgeschafft wird. In Österreich aber ist die Kunstfreiheit tatsächlich sehr liberal ausgelegt, finde ich. Und ich finde das auch gut so, ich finde das richtig so. Weil das uns natürlich mehr Freiheiten gibt, unsere Funktion zu erfüllen. Und in Österreich sind wir sogar, glaube ich, noch besser dran als für zum Beispiel in Deutschland. Wenn man in Deutschland denkt, da gibt es ja immer noch ich weiß nicht, ob das wirklich so heißt, aber da gibt es ja noch diesen Paragraphen der Majestätsbeleidigung. Weil ich weiß nicht, ob das Gesetz wirklich Majestätsbeleidigung unter Majestätsbeleidigung firmiert, aber da hat ja dann der Böhmermann so Probleme bekommen mit seinem Spottgedicht über Erdogan.
Stimmt, ja.
Und sowas würde bei uns eigentlich nicht gehen. Bei uns gibt es tatsächlich aber auch noch die Herabwürdigung religiöser Lehren im Strafgesetzbuch. Das ist aber ein toter Paragraph. Also da gab es schon seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, keine Anklage mehr. Ich glaube, der Karikaturist Harder, wenn ich mich nicht irre, wurde mal in den späten 90er Jahren einmal zu einer irgendwie verurteilt oder zumindest gab es einen Prozess gegen ihn, ich weiß es nicht mehr. Aber das ist halt mehr ein toter Paragraph, den könnte man jetzt vielleicht auch einmal abschaffen, glaube ich.
Aktuell gab es jetzt den Fall von Florian Schäuber, der Kabarettist ist schuldig gesprochen worden wegen übler Nachrede, ist noch nicht rechtskräftig. Und der Autor Daniel Kehlmann hat einen Text geschrieben im Falter und darin sagt er, das öffnet die Türen für Justizwillkür. Wie siehst du das?
Ich fand das Urteil sehr interessant. In meinem Urteil geht es ja um zwei Fragen. Die erste Frage war, ist diese Äußerung, die der Schäuber getätigt hat, er hat dem Beamten rätselhafte Untätigkeit vorgeworfen. Und die erste Frage war, naja, ist das satirisch gemeint oder hat er das nicht satirisch gemeint? Ich finde, darüber kann man streiten. Aber die zweite Frage war, ist das wirklich schon eine Beleidigung? Ist das wirklich schon eine Herabwürdigung der Würde des Beamten, wenn man ihm jetzt Untätigkeit vorwirft? Und das Witzige fand ich ja, dass der Polizist, der Holzer, der hat ja selber im Prozess gesagt, er hat die Anzeige zurück, er hat nicht ermittelt, weil kein Anfangsverdacht besteht. Da erklärt er ja schon, wieso er untätig geblieben ist. Es ist ja ein völlig normaler Prozess, dass wenn du eine Anzeige kriegst und dann siehst keinen Anfangsverdacht, dann bleibst du halt untätig. Und das Problematische daran finde ich halt dann doch, ich finde es halt schon sehr, sehr empfindlich, wenn man dann sagt, das geht schon zu weit, wenn man jetzt sagt, rätselhafte Untätigkeit. Der Schäuber hat ihm ja nicht vorgeworfen, dass er irgendwie jetzt, keine Ahnung, Geld genommen hätte oder sich sonst irgendwie kriminell verhalten hätte. Er hat nur gesagt, er ist untätig geblieben. Und dass man das also nach dem Strafrecht verurteilt. Und das Strafrecht ist ja auch eigentlich, da musst du wirklich schon, also dass du strafrechtlich verurteilt wirst, da muss ja wirklich schon, da muss es ja wirklich schon eindeutig, musst du schon eindeutig schuldig sein. Also das fand ich schon sehr bemerkenswert und sehr besorgniserregend.
Außerdem ist interessant, dass der Schäuber an sich ist ein Kabarettist. Also die Texte von ihm, es ist klar, dass das satirisch gemeint ist eigentlich. Also zum ersten Punkt nochmal.
Ich finde, darüber kann man streiten, weil ich finde, so wie er es formuliert hat, da kann man, finde ich, streiten, ob das jetzt als Witz gemeint war oder ob er halt jetzt wirklich findet, dass er untätig geblieben ist. Ich finde, das ist so, für mich ist eher interessant, dass wenn ich jetzt zu einem Beamten sage, er ist untätig, dass das dann eigentlich schon strafrechtlich üble Nachrede ist. Also das finde ich jetzt eher so, das, was ich besorgniserregend finde.
Und verfolgst du das dann? Solche Dinge?
Ja, also ich lese natürlich mit, was die Medien dann drüber schreiben, weil es ja unsere Arbeit dann auch irgendwie betrifft und auch wenn möglich ein Thema sein könnte, über das wir schreiben. Bin auch schon sehr gespannt, wie das jetzt weitergeht. Also der Schäuber will ja, glaube ich, jetzt zum EGMR und bin ich gespannt, was der sagt, weil der halt Redefreiheit sehr, sehr liberal auslegt. Und ich finde es eine gute Idee, dass man das noch einmal beim EGMR versucht.
Reden wir mal kurz über eure praktische Arbeit. Wie kommt denn die zustande? Also wie schnell könnt ihr aktuelle Ereignisse aufgreifen und wie passiert das? Also wie arbeitet ihr?
Ich glaube, wir haben einen großen Vorteil gegenüber allen anderen satirischen Redaktionen, nämlich dass wir sehr, sehr schnell sind. Wir haben über die Jahre ein System entwickelt, das uns ermöglicht, in plus minus einer Stunde auf ein Thema zu reagieren. Ich glaube, unser Rekord war Rücktritt von Reinhold Mitterlehner. Haben wir innerhalb von 20 Minuten den Artikel darüber geschrieben.
Wie gelingt euch das?
Und das gelingt uns dadurch, dass wir eben die ganze Arbeit, das ganze Brainstorming, das läuft bei uns online in einem Chatroom.
Okay.
Und wenn wir uns, da ballert halt jeder seine Ideen rein und wenn wir uns auf die richtige Idee geeinigt haben, dann schreiben wir das auch sehr schnell auf Google Docs und geben das dann sofort ins WordPress, haben da nicht wirklich jetzt eine Hierarchie, die das durchlaufen muss, keinen komplizierten Ablauf.
Okay.
Und
gibt's aber immer jemanden, der nochmal gegenliest oder?
Ja, es liest dann noch jemand gegen, aber das geht ja schnell. Wir haben bei uns zwei Leute, die Grafiken anfertigen können. Ich und noch jemand zweiter. Und so gelingt es uns dann, wenn es darauf ankommt, immer sehr, sehr schnell zu reagieren. Und wir glauben halt, diese Aktualität, dass das ein Alleinstellungsmerkmal ist, das uns gegenüber anderen satirischen Redaktionen in Österreich abhebt, die ja dann doch, das haben wir ja auch bei unserer ORF-Sendung gemerkt, im Fernsehen schreibst du halt dann Sachen, die in 5 Tagen oder in 7 Tagen noch lustig sein müssen. Yeah. Und wir haben halt den Vorteil, wir können faktisch jetzt lustig sein. Und das ist dann oftmals sehr hilfreich.
Wenn du sagst, dass ihr da mit Ideen rumwerft, von wie vielen Ideen wird denn aus einer etwas? Wie sind da ungefähr das Verhältnis?
Ich würde schätzen 20 bis 30 Ideen, von denen schafft es dann eine.
Ja.
Und das ist aber auch manchmal so, wenn wenig los ist, dann ist es auch wirklich viel, viel schwieriger, eine gute Idee zu finden. Und wenn viel los ist, wenn jetzt sehr viel passiert, dann kommen wir auch schnell auf die Ideen, glaube ich. Das sind so die einfacheren Tage.
Wie sind so deine Routine, damit du auf Ideen kommst? Also gibt es da irgendwie sowas, was du Tag für Tag abläufst, wo du dir deine Inspiration holst, oder liest du einfach jeden Tag jede Plattform mal durch?
Also wir beobachten natürlich das Tagesgeschehen sehr genau, sehr intensiv, suchen so nach komischen Details ab. Und ja, ich meine, wie brainstormt man? Da sitzt man einfach vor dem Laptop und denkt sich so, jetzt überlege ich mir was zu diesem Thema. Es hat schon ein bisschen einen Prozess, man kann das schon ein bisschen strukturieren. Man kann sich dann schon überlegen, okay, was ist jetzt die Aussage, die wir formulieren wollen? Zum Beispiel jetzt beim Kurzprozess haben wir dann schon überlegt, gut, es ist der Kurzprozess gewesen, er ist schuldig gesprochen worden. Und was sind jetzt so die Aussagen, die du formulieren willst? Und ja, wir haben dann halt gesehen, jetzt gibt es so viele weinerliche Interviews und stellt sich als Opfer dar. Und dann haben wir gesagt, gut, eigentlich ist das ja die eigentliche Strafe für die Bevölkerung. Und haben dann geschrieben, Bevölkerung wird zu 8 Monaten Kurzinterviews verurteilt. Also so laufen dann die Ideen ab. Es geht immer wichtig, es beginnt immer so mit einem Thema und dann mit einer Botschaft, die man zu diesem Thema sagen will.
Habt ihr so Lieblingskandidaten? Oder Leute, die euch immer wieder über den Weg laufen, weil sie einfach so viel Potenzial haben?
Wir schreiben immer sehr gerne über Leute, die ja Ecken und Kanten haben und über die schon noch viel bekannt ist. Also du könntest jetzt relativ schwierig schreiben über einen Dotschnik, der in den Medien faktisch nicht durchdringt. Mhm. Du kannst aber sehr viel schreiben über einen Nehammer, über einen Kogler, über eine Gewessler mit ihren Tattoos. Und das sind dann so Sachen, die wir auch gerne in den Artikel einbauen, nicht? Leonore Gewessler mit ihren Klimaticket-Tattoos. Mhm. Daraus kannst du dann 100 Witze machen. Also über solche Leute schreiben wir dann gern, wobei diese Regierung jetzt auch nicht so viel hergibt, wie zum Beispiel Türkis-Blau. Oder generell, die Kurztruppe hat sehr, sehr viel Material einfach hergegeben, weil die immer so aalglatt waren und dann gleichzeitig aber auch so unbeholfen. Aber auch so ein Werner Feimann, ein Michael Häupl, das waren alles Leute, über die wir sehr viel geschrieben haben.
Fehlt es an solchen Typen jetzt?
Ja, also wir schreiben auch gerne über den Nehammer, aber es ist nicht so einfach, über den Nehammer zu schreiben, wie zum Beispiel über den Kurz oder über einen Feimann. Also die haben dann doch satirisch noch ein bisschen mehr Material hergegeben. Beim Nehammer sind es halt vielleicht so diese Cobra-Beamten. Er hat mal verdünntes Bier getrunken, dann das Burger-Video. Das sind halt dann so Materialien, die du mit einem neuen Thema kombinieren könntest dann.
Aber das heißt, während irgendwie der große Teil Österreichs ein bisschen besorgt auf den Wahlherbst schaut, ist das für euch ein Festival?
Naja, es ist mehr so wie bei einem Unfallchirurgen, der freut sich ja dann auch nicht auf das nächste Unfallopfer, sondern es ist eher so, okay, was auf dem Operationstisch kommt, wird halt operiert. Und ja, als Bürger mache ich mir auch ein bisschen Sorgen natürlich jetzt über den Herbst und über das Erstarken von Rechtspopulismus. Und als Satiriker denke ich mir, gut, wir sind vielleicht gefragt mehr denn je und werden natürlich wie ein Unfallchirurg alles operieren, was auf dem Tisch landet.
Wie geht's euch eigentlich, das wollte ich noch fragen, wie geht's euch eigentlich finanziell? Wie viele Abonnenten habt ihr denn? Wie finanziert ihr euch überhaupt? Mhm.
Also wir haben uns ja früher über Werbung finanziert und das hat dann irgendwann nicht mehr funktioniert, weil du als kleiner Player, der wir in Wirklichkeit sind, nicht konkurrieren kannst mit den Datenriesen wie Google, Facebook und so weiter. Und haben 2018 die rückblickend völlig richtige Entscheidung getroffen, uns fortan über Abonnements zu finanzieren. Mhm. Bei uns kann man eben ein paar Artikel gratis lesen und dann nach dem dritten Artikel wird man eben aufgefordert, ein Abo abzuschließen. Und das hat sich für uns sehr bewährt, weil wir uns mittlerweile zu 95% über Abonnements finanzieren. Mhm. Wir haben jetzt nicht ganz 13.000 zahlende Abonnentinnen und Abonnenten. Und das ist für uns natürlich, also das ist der Grund, warum wir arbeiten können. Deswegen, also es arbeiten doch ja schon einige Leute an der Tagespresse und einer der Gründe, warum wir so frech reagieren können, wenn uns eine Eva Dichernd einen Anwaltsbrief schickt oder wenn uns eine FPÖ klagt oder wenn sonst irgendwas passiert, sind unsere Abonnentinnen und Abonnenten. Und dafür sind wir sehr dankbar und die helfen uns natürlich, unseren Job zu machen, unsere Aufgabe zu erfüllen und uns auch ein bisschen weiterzuentwickeln und neue Sachen zu probieren.
Wie oft ist denn euer Veröffentlichungsrhythmus? Oder was sind eure Ziele da?
Wir veröffentlichen so 1 bis 2 Artikel am Tag. Also für uns gilt das Credo, weniger ist mehr. Mhm. Wir glauben, es ist besser, einen guten Artikel am Tag zu veröffentlichen, als einen guten und einen mittelmäßigen. Mhm. Und gerade auch die Art und Weise, wie wir unsere Texte verbreiten, das ist, glaube ich, besser, dass die Qualität ein gewisses Minimum beibehält. Und ja, also das sind so, mit diesem Rhythmus veröffentlichen wir.
Wahrscheinlich kriegt ihr auch mehr Abonnenten, wenn ihr einen wirklich guten, aufsehenerregenden Text macht, als wenn ihr jetzt am Tag 10 macht, ne? Wovon keiner dann besonders, oder? Wie kriegt man Abonnenten?
Ja, absolut, absolut. Also ein schlechter Artikel bringt keine neuen Abonnenten, sondern die Anzahl der neuen Abonnenten hängt im Wesentlichen von 2 Dingen ab. Erstens einmal das allgemeine Interesse an der Innenpolitik. Mhm. Das ist jetzt zum Beispiel im Februar ein bisschen niedriger gewesen, weil einfach nicht so viel passiert ist. Und das Zweite ist, wie gelingt es uns, dieses Interesse zu bedienen? Sprich, wie hoch ist die Qualität der Artikel? Schreiben wir was Lustiges, schreiben wir was Relevantes dazu? Dann gibt es auch einen Joker, eine Wildcard. Das sind dann so Aktionen, die wir machen, die dann auch natürlich für einen gewissen PR-Effekt sorgen. Aber wenn ich jetzt vom normalen Day-to-Day-Geschäft rede, das ist wirklich das Interesse an der Innenpolitik und die Qualität der Artikel.
Wie gehst du eigentlich damit um, wenn die Realität die Satire einholt, wie zum Beispiel, ich weiß nicht das Jahr, aber als die Eva Klawischnik zur Novomatic gegangen ist, da habt ihr, glaube ich, 1:1 die Presseaussendung online gestellt.
Genau, also es ist wirklich 2-mal passiert in unserer Geschichte, dass wir mit einer Situation konfrontiert waren, die so absurd war, dass wir gewusst haben, egal was wir jetzt dazu für eine Headline schreiben, die wird nicht so absurd sein wie die Realität. Das erste hast du schon erwähnt, die Eva Klawischnik, die zu Novomatic gegangen ist, wo wir dann einfach die Abmeldung kopiert haben. Das zweite Mal ist uns das passiert letzten Juni, mit dem Excel-Auszählungsfehler von der SPÖ. Ja. Da standen wir dann vor der schwierigen Situation, dass wir den Witz mit der Abmeldung schon einmal gemacht haben und wir nicht 2-mal denselben Witz machen können. Also haben wir konsequenterweise einfach zugesperrt für einen Tag, haben geschrieben, Tagespresse stellt Betrieb ein und haben dann am nächsten Tag natürlich dann geschrieben, Auszählungsfehler in der Redaktion, wir machen doch weiter. Das waren so diese beiden Male, wo wir wirklich überfordert waren. Oder überfordert ist vielleicht das falsche Wort, sondern eher eingesehen haben, dass wir das nicht toppen können.
Ja, überfordert finde ich auch schön. Das sind ja die Momente, wo man sich denkt, da hat mir jemand eben einen Job abgenommen.
Ja.
Satire kann auch dazu beitragen, dass man ernste oder schwierige Themen auf eine bisschen leichtere Art und Weise anspricht. Wann, glaubst du denn, ist euch das gelungen?
Gute Frage. Ich meine, prinzipiell ist es so, dass wir ja auch sehr gerne über schwierige Themen schreiben. Gerne ist vielleicht das falsche Wort, aber wir sagen jetzt bei keinem Thema, da lassen wir die Finger davon. Aber ich weiß nicht, ob uns das gelungen ist, vielleicht bei einem Text. den wir jetzt im Herbst hatten zum Israel-Palästina-Konflikt, wo man ja das Gefühl hatte, jetzt muss sich jeder irgendwie bekennen und egal zu welcher Seite man sich bekennt, man bekommt irgendwie einen Shitstorm. Und dann haben wir so scherzhaft geschrieben, man hat jetzt noch irgendwie 10 Minuten Zeit oder 24, man hat jetzt 24 Stunden Zeit, sich noch öffentlich zu bekennen. Und da haben sich auch viele Leute aufgeregt. Aber ich glaube, das kann das ganze Tiere schon dann auch so gewisse Situationen entkrampfen. Und ja, ich finde Humor entkrampft. Humor ist so psychische Hygiene ein bisschen und kann irgendwie Angst nehmen, entkrampfen. Und ja, vielleicht, ich hoffe, dass uns das mit dem Text gelungen ist.
Welche Rolle spielt Humor auch noch deiner Meinung nach, so wenn es jetzt um politischen Diskurs geht und in Meinungsbildung?
Ich kann mich noch erinnern, die zugriffsstärkste Woche, die wir je hatten, das war der erste Corona-Lockdown. Und das hat mir dann auch gezeigt, welche Rolle Satire in der Gesellschaft spielt, insbesondere in so Zeiten von großer Unsicherheit. Das fand ich sehr interessant zu sehen. Also ich glaube, dass Humor generell, und damit meine ich jetzt nicht nur uns, sondern alle humoristischen Formate, uns einfach irgendwie sehr gut helfen, mit Stress umzugehen, mit Unsicherheit umzugehen. Und das fand ich sehr schön, eben dass gerade in diesem ersten Corona-Lockdown dann die Leute so viel auf unsere Texte zugegriffen haben.
Wie gehst du eigentlich mit Kritik um?
Ja, das kommt immer auf die Kritik an. Es gibt natürlich intelligente, fundierte, sachliche Kritik. Vielleicht Leute, die uns E-Mailen, dieser und jener Texte, denen nicht gefallen, weil so und so. Und ich lese es immer, ich setze eigentlich immer einen Nachdenkprozess in Gang. Was es natürlich auch gibt, das sind dann so die Leute, die dann immer das beobachte ich immer ganz gerne, wenn so Leute auf Twitter, wenn wir irgendwas Provokantes schreiben oder irgendwas, keine Ahnung was schreiben, und dann Leute hin und wieder posten sie dann gerne, das ist jetzt überhaupt nicht lustig. Und für mich, ich denke mir dann immer, in 99% der Fälle schreiben die Leute das nicht, weil sie es nicht lustig finden, sondern weil sie nicht mit der Aussage übereinstimmen, weil es irgendwie ihr Weltbild stört. Weil ich denke mir, jemand, der es nicht lustig findet, der scrollt einfach weiter. Der denkt sich, ja, langweilig, scroll ich weiter. Ich finde, das ist so ein Selection Bias. Das sind halt dann eher so die Leute kommentieren sich auch furchtbar aufregend darüber. Ja, also das ist dann eher so, das fällt eher dann so unter die Kategorie Kritik, die uns jetzt nicht hilft. Aber wie gesagt, es gibt auch, finde ich, sachliche Kritik und fundierte Kritik und das füttert natürlich dann auch in einen Lernprozess mit ein, auf jeden Fall. Und wie gesagt, es gibt ja auch viele Texte, die wir heute nicht mehr bringen würden, einfach weil wir unsere Meinung selber ändern, weil unsere eigenen Werte sich entwickeln und wir gewisse Dinge anders sehen, die wir früher vielleicht anders gesehen haben.
Mich würde noch interessieren, du hast das vorher kurz angeschnitten, dass du quasi als Bürger vielleicht den Herbst jetzt nicht so freudig erwartest, aber in deiner Funktion, in deiner Arbeit dann schon wieder. Wie gehst du persönlich damit um? Also ich kann mir schon vorstellen, dass, also du liest viel, du machst dir viele Gedanken, wahrscheinlich bringt dich auch vieles zum Verzweifeln, du arbeitest dann humorvoll damit und es humorvoll auf, aber wie geht's dir damit?
Also ich bin ein sehr geschichtlich interessierter Mensch und ich finde, dass wir schon statistisch gesehen ausgenommen lange in einer Zeit leben, wo Leute wie wir in Freiheit leben dürfen. Ich wäre nicht überrascht, wenn ich in meiner Lebzeit noch eine Zeit erlebe, wo solche Leute dann eingesperrt werden. Und aktuell bewegen wir uns ja hin in Zeiten, die von einer Stimmung geprägt ist, die im Moment vor allem von rechtsextremen Kräften, glaube ich, gut genutzt werden kann. Ich glaube, die Grundstimmung, die da ist, die ist nicht per se rechtsextrem, sondern ich glaube eher, dass Rechtsextreme die Stimmung gut nutzen können, besser nutzen können als andere Parteien. Und ich mache mir aber auch nicht allzu große Sorgen. Also ich glaube jetzt zum Beispiel nicht, dass wir auf einen Bürgerkrieg oder so hinsteuern, weil ich glaube, dass es den Leuten dafür trotzdem noch zu gut geht. Also ich lese gerade ein sehr interessantes Buch von Peter Turchin, der sich anschaut, die 5000 Jahre Menschheitsgeschichte mit Daten auswertet und sich anschaut, welche Faktoren dazu führen, dass ein System zusammenbricht, dass ein Bürgerkrieg ausbricht und so weiter. Und er nennt vor allem zwei Faktoren. Das eine ist eben Massenverelendung, was wir, finde ich, in Österreich und in Europa eigentlich nicht sehen. Und das zweite ist eine Überproduktion von Eliten. Und das erleben wir vielleicht noch eher in Österreich, wenn man sich jetzt anschaut, wie viele Leute sich um Machtpositionen streiten. Aber das Buch hat mich ein bisschen beruhigt. Also ich glaube nicht, dass wir auf unruhigere Zeiten hinsteuern, aber ich glaube auch, dass die Demokratie ein fantastisches Instrument ist, um dann genau solche Stimmungen aufzufangen, weil wenn die Leute sehr, sehr unzufrieden ist, dann wählen sie halt mal ihre Protestpartei und in 5 Jahren wählen wir wieder und dann wählen sie vielleicht was anderes. Und in diesen 5 Jahren können natürlich unangenehme Sachen passieren, aber wir haben ja dann immer noch den Verfassungsgerichtshof und wir haben den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und den EuGH. Also ich persönlich bin ein großer Fan der Demokratie und ich habe schon das Vertrauen in unsere demokratischen Institutionen, dass sie eben diese autoritären Strömungen, diese Stimmung in dem Volk gut abfangen kann und kanalisieren kann. Und irgendwann ist die Stimmung ja auch wieder besser und dann wendet sich die Volksmeinung vielleicht wieder konstruktiveren politischen Kräften zu.
Kannst du dir vorstellen, dass du mal was anderes machst aufgrund von einem gewissen Druck oder so?
Ja, vielleicht muss ich mal im Steinbruch arbeiten oder in einer Näherei, weiß es nicht. Kochen, Gefängnisküche.
So siehst du das, die Zukunft?
Ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, ich hab mir nie überlegt, was ich machen würde, wenn wir jetzt mal wirklich so russische Verhältnisse hätten. Natürlich denkt man gern von sich selber, na, da werde ich natürlich mutig weitermachen und dann halt ins Gefängnis gehen. Aber sowas sagt sich halt leicht, wenn man in einem friedlichen Land wie Österreich lebt. Was ich dann in so einer Situation wirklich mache, kann ich sicher erst sagen, wenn ich das Gefühl erlebe, wenn es einmal wirklich bei mir persönlich vielleicht eine Hausdurchsuchung gibt oder bei uns in der Redaktion, dann würde ich überlegen, was ich jetzt mache. Aber so jetzt kann ich jetzt nicht sagen, weil ich das nicht am eigenen Leib spüre, was es bedeutet, wirklich verfolgt zu werden.
Aber was mich schon auch noch interessieren würde, ist dieses alles angreifen würden, ja, und irgendwie keine Scheu zu haben und auch keine Angst oder keinen Respekt. Das ist ja was uns total anerzogen wird, ja. Also so nicht beleidigend sein, niemanden angreifen und so Unangenehmes eher mal nicht ansprechen. Und du machst das ja überhaupt nicht. Also du machst das total, also du hast das völlig abgelegt. Wie?
Das Witzige ist, dass ich eigentlich so im direkten sozialen Umgang eher ein konfliktscheuer Mensch bin. Ich bin jetzt niemand, der in der U-Bahn sitzt und sagt, rutsch rüber, auf deine Beine zu spreizen oder dreh die Handymusik ab. Das mache ich überhaupt nicht. Aber dann mit der Tagespresse mache ich schon weil ich finde halt, würde ich das nicht machen, dann wäre ich im falschen Job. Es ist halt wichtig. Die Dinge, die wir, ich persönlich finde, dass die Dinge, die wir schreiben, dass die geschrieben gehören und dass die wichtig sind und da fehlen mir dann halt vielleicht irgendwie so die Berührungsängste.
Aber wie gelingt es dir, diese Scheuklappen abzulegen?
Es klingt jetzt komisch, aber ich spüre das nicht. Ich spüre das nicht so. Ich spüre es in der Arbeit eigentlich nicht so, wie wenn ich jetzt jemanden vielleicht direkt gegenüber sitzt. Also ich bin ja auch zum Beispiel kein Kabarettist. Ich bin ja nicht jemand, der auf der Bühne steht und auf der Bühne Witze macht.
Ich habe mir gerade Tickets gekauft für dein Programm.
Also ich stehe auf der Bühne, aber nicht als Kabarettist. Ich mache ein Bühnenprogramm, aber das ist mehr so, da bin ich ja kein Kabarettist auf der Bühne, sondern da erzähle ich einfach nur aus unserem Redaktionsalltag und schneide auch so ein paar Geschichten an, die ich jetzt im Podcast ein bisschen angeschnitten habe. Und lese ein paar Texte vor. Aber was ich zum Beispiel nicht mache, ist, dass ich jetzt so vor Leuten stehe und irgendwie sage, hey, Tinder, alle sind auf Tinder, ha, 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 ha. Sowas mache ich nicht.
Du wirst kein Oliver Pocher.
Nein. Also so eine TV-Sendung zum Beispiel moderieren, das würde ich mir nicht zutrauen.
Lieber Fritz, danke für das spannende Gespräch.
Ja, danke für die Einladung.
Das war die heutige Folge von Ganz offen gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, uns auf Twitter, Facebook oder Instagram Feedback gebt und uns in euren Podcast-Apps mit 5 Sternen bewertet. Und falls ihr jetzt ein bisschen mehr wissen wollt, was die Tagespresse so macht, dann lest doch mal rein auf dietagespresse.com. Euch danke fürs Zuhören bei Ganz offen gesagt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Missing Link.